Was für eine Freizeit! Ein Wochenende lang hatten wir intensive Gemeinschaft. Wir haben sehr viel gelacht. Wir haben Lieder gesungen für Gott. Wir haben viel über Jesus gelernt und in der Bibel gelesen. Und wir haben tiefe Gespräche geführt über das, was im Leben wirklich zählt. Wir haben zusammen gebetet und wir haben Gott gesagt, was uns auf dem Herzen liegt. Und am Ende war eine ziemlich traurige Stimmung, weil es schon wieder vorbei war. Was für eine Freizeit und was für ein Gegensatz zu diesem Theaterstück vorhin. Und wisst ihr was, ich finde, das ist ein starkes Bild für unser Leben. Da gibt es Situationen, in denen geht es uns eher so. Da sehe ich einen anderen und ich würde den, der muss gar nichts sagen, ich könnte den schon vorher an die Wand klatschen. Ja? Schwere Tage. Und dann gibt es Situationen, da ist es genau umgekehrt. Tage wie auf der BU-Freizeit. Da ist alles gut. Da sind die Sorgen weit weg, der Alltag ist weit weg. Schule und Arbeit spielen keine Rolle. Schwere Tage und schöne Tage. Irgendwo dazwischen bewegt sich unser Leben. Zwischen diesen beiden Extremen. Mal sind wir näher am einen, mal sind wir näher am anderen. Und genau so ging es auch den Menschen in der Gemeinde in Kolossä, um die es heute geht. Wir müssen uns dazu fast 2000 Jahre zurückdenken. Einige Jahre, nachdem Jesus auf dieser Welt gelebt hat. Da ist ein Mann namens Paulus, der zieht durch die Dörfer, durch die Städte, durch die Länder, erzählt den Menschen von Jesus und tut Gutes. Und das beeindruckt einige Menschen so sehr, dass sie ihr Leben ändern, dass sie Christen werden. Es entstehen Kirchen und Gemeinden, so auch in Kolossä, in der heutigen Westtürkei. Diese Gemeinde ist sehr bunt. Da sind Menschen, die viel Geld verdienen und solche, die weniger Geld verdienen. Da sind Menschen, die, sagen wir mal, konservativ geprägt sind und Menschen, die sagen, eigentlich sollte doch alles möglich sein. Jeder so, wie es ihm beliebt. Und dadurch gibt es gute Tage und schwierige Tage. Es gibt Tage, an denen man sich in der Gemeinde gut versteht und Tage, an denen ist es eher so wie hier im Theaterstück. Paulus schreibt dieser Gemeinde einen Brief. Und er möchte ihnen helfen, ihren Glauben im Alltag zu leben. Er möchte ihnen auch helfen, ihre Probleme und Streitigkeiten zu klären. Und er will ihnen zeigen, wie man als versöhnte Gemeinschaft leben kann, in guten Tagen und in schweren Tagen. Versöhnte Gemeinschaft, das ist heute unser Thema. Aber was ist das eigentlich und was soll daran so wichtig sein? Wir hören auf den Predigttext und dazu bitte ich Annika, Laura und Amelie nach vorne, die uns den Text lesen werden und sie können hier oben mitlesen.
Wir lesen den Predigttext aus Kolosser Kapitel 3, Vers 18 bis Kapitel 4, Vers 1. Das neue Leben und die zwischenmenschlichen Beziehungen. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude.
Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren, tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen, gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn.
Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt. Das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm, Christus dem Herrn. Denn auch der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen. Den Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unbestechlicher Richter. Ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt. Und dieser Herr ist im Himmel.
Danke euch. Dürft euch wieder hinsetzen. Ich muss sagen, ihr habt das echt toll gelesen. Aber ich frage mich, was habt ihr uns da gerade eigentlich für einen Text vorgelesen? Wie rückständig ist das denn bitte? Die Frau soll dich unterordnen. Okay. Sklaven haben wir jetzt hoffentlich nicht mehr so viele hier, aber puh, was soll ich dazu sagen? Was für ein rückständiger Text. Langsam. Bevor wir vorschnell ein Urteil fällen, sollten wir genauer hinschauen. Dieser Text steckt voller Überraschungen. Und vielleicht ist er nicht so gemeint, wie wir gerade denken, dass er gemeint ist. Aber dazu müssen wir in die Tiefe gehen. Dazu müssen wir uns die Hintergründe besser anschauen. Paulus schreibt hier an Ehemänner, Ehefrauen, Väter, Mütter, Kinder, Sklaven und Herren. Und damit wir so ein bisschen besser verstehen, was er eigentlich sagen will, wollen wir uns jede Personengruppe kurz anschauen. Wir wollen prüfen, in welcher Beziehung diese Gruppen zueinander stehen, und am Ende des Tages wollen wir überlegen, was wir davon lernen können. Für gute und für schwere Tage. Fangen wir an mit den Frauen. Ladies first. Schon der erste Vers sorgt in unserer Zeit für Kopfschütteln. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Also die Frauen sollen sich mal schön klein machen lassen. Nein, so ist das nicht gemeint. Ein paar Hintergründe. In der damaligen Gesellschaft hatten Frauen relativ geringe Wertschätzung. Es war normal, dass die Männer weit über ihnen standen. Und in den meisten öffentlichen Gruppen und Veranstaltungen waren Frauen gar nicht willkommen. Also in Kolosse hätte man den heutigen Tag auch gerne mal ohne Frauen verbracht. Aber Gott sei Dank war das in der Gemeinde der Kolosser anders. Da gehörten Frauen ganz normal dazu. Da waren Frauen emanzipiert. Sie durften voll dabei sein. Im Unterschied zur normalen Gesellschaft. Heute ist das hoffentlich selbstverständlich. Damals war das nicht normal. Paulus spricht hier also Frauen an, die für ihn vollwertige Mitglieder der Gemeinde sind. Und das war damals ungewöhnlich. Und wenn er jetzt schreibt, ordnet euch euren Männern unter, dann heißt es nicht, lasst euch unterdrücken. Dann heißt es nicht, lasst mit euch alles machen. Wenn die Frauen sich unterordnen sollen, dann sollen sie es freiwillig tun. Aus eigener Entscheidung. Und, das ist ganz wichtig, das Ganze beruht auf Gegenseitigkeit. Nur dann macht es Sinn. Schlechte Nachricht für alle Männer. Auch die Ehemänner sollen sich ihren Frauen unterordnen. Ja, ihr habt richtig gehört. In Vers 19 schreibt Paulus, ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Und das Wort, das Paulus hier für Liebe verwendet, ist ein ganz bestimmtes Wort. Das ist das stärkste Wort, das die Bibel für Liebe kennt im Griechischen. Es meint die göttliche Liebe. Und diese Liebe zeichnet sich dadurch aus, dass sie dem anderen etwas gibt, ohne etwas zurückzuerwarten. Dass sie dem anderen dient und nicht mal ein Dankeschön dafür erwartet. Wenn man wissen will, wie diese Liebe konkret aussieht, dann sollte man sich das Leben von Jesus anschauen. Jesus hat freiwillig Sklavenarbeit verrichtet. Er hat nämlich seinen Jüngern die dreckigen und stinkenden Füße gewaschen. Freiwillig. Jesus hat sich freiwillig um Leute gekümmert und diese Leute angefasst, die von der Gesellschaft verachtet waren. Das hätte er eigentlich gar nicht machen dürfen damals. Und am Ende ist Jesus freiwillig am Kreuz gestorben. Das ist das krasseste und stärkste Bild für diese Liebe, die etwas gibt, ohne etwas zurückzuerwarten. Aber das geht nur freiwillig. Jesus hat das gemacht aus Liebe zu den Menschen. So, und jetzt sagt Paulus, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter und ihr Männer, liebt eure Frauen. Klammer auf, wie Jesus, Klammer zu, könnte man sagen. Alle Achtung. Und dazu gehört selbstverständlich auch, dass sich auch mal die Männer den Frauen unterordnen. So wie sich Jesus seinen Jüngern untergeordnet hat, vor ihn auf die Knie gegangen ist und ihnen die Füße gewaschen hat. Und man muss sich überlegen, Jesus war der Lehrer, Jesus stand eigentlich höher als die Jünger. Man muss also die Anweisung an die Frauen und an die Männer zusammen sehen. Beide sind aufgefordert. Beide sollen ihren Teil beitragen und beide sollen den anderen lieben. Ein kleines Beispiel dazu. Ich habe gehört von einem Mann, der steht beruflich sehr gut da. Er hat große Fähigkeiten, Gott hat ihm tolle Gaben geschenkt und er möchte das einsetzen und eine Karriere anstreben. Er möchte Karriere machen. Und seine Frau sieht das und sagt von sich aus, weißt du was? Ich unterstütze dich dabei. Und ich stecke zurück. Du darfst es machen. Ich weiß, das ist für mich nicht leicht, aber aus Liebe zu dir stecke ich zurück. Freiwillig. Doch dann kommt eine ganz schwere Situation. Die Frau wird schwer krank. Und jetzt könnte der Mann sagen, ah, ist natürlich schlimm, aber ich bin gerade auf dem aufsteigenden Ast. Ich bin gerade dabei, meine Ziele zu erreichen. Doch dann sagt der Mann freiwillig, ich stecke zurück. Ich liebe meine Frau mehr als meinen Beruf. Und deshalb stellt er seinen Beruf zurück und fängt an, seine Frau zu pflegen. Er ist immer noch irgendwo beruflich aktiv, aber die Karriere, die kann er abhaken. Die wird er nie mehr erreichen. Und wisst ihr was? Das ist für mich ein Beispiel für gegenseitige Unterordnung. Die Frau ordnet sich dem Mann unter und der Mann ordnet sich der Frau unter. Da geht es überhaupt nicht darum, wer hat mehr zu sagen. Da geht es um viel mehr. Da geht es darum, dass einer den anderen liebt. Mit einer Liebe, die tiefer ist, als es normal ist. Das ist die Liebe, von der Paulus hier schreibt. Das ist versöhnte Gemeinschaft. Das ist Gemeinschaft, die in schweren und in guten Tagen hält. Und damit kommen wir zu den Kindern. Liebe Beula, jetzt geht's um euch. Hört mal gut zu und überlegt, was ihr dazu denkt. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. Denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Paulus, jetzt haben wir das mit den Frauen vielleicht so ein bisschen verstanden. Jetzt kommst du mit den Kindern. Paulus meint hier nicht, dass Kinder willenlose Objekte sind. Im Gegenteil. Bei den Kolossern in ihrer Gemeinde, da waren Kinder voll mit dabei. Und das war damals nicht normal. Denn in den meisten öffentlichen Gruppen und Veranstaltungen hatten weder Frauen und erst recht Kinder nichts verloren. Doch in der Gemeinde war das anders. Wenn da Gottesdienst gefeiert wurde, dann waren die Kinder dabei, die haben dazugehört. Und es gab sogar Kinder, die gesagt haben, ich lebe mein Leben mit Jesus. Es gab Kinder, die sich als Christen gesehen haben. Und diese Kinder spricht Paulus hier an. Er wünscht sich, dass sie sich freiwillig ihren Eltern unterordnen. Und sie sollen darauf vertrauen, dass ihre Eltern ihnen nicht irgendwelche Vorschriften machen, um sie zu ärgern, sondern dass ihre Eltern sie lieb haben und dass sie was Gutes mit ihnen im Sinn haben. Und auch hier kommt sofort wieder die Anweisung an die Väter. Und wir können auch ruhig die Mütter dazu nehmen. Das beruht immer auf Gegenseitigkeit. Paulus schreibt, ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng. Denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Wenn ein Vater sein Kind ermutigt und wenn er sein Kind fördert, aber nicht überfordert, dann kann ich mir vorstellen, dass es dem Kind auch leichter fällt, das zu tun, was der Vater will. Das eine und das andere gehört zusammen. Und vielleicht könnte man das, was Paulus hier an die Eltern schreibt, so zusammenfassen: Ihr Eltern, ermutigt eure Kinder. Zieht sie nicht runter, provoziert sie nicht, macht ihnen das Leben nicht schwer, sondern ermutigt sie. Das ist so wichtig. Ich habe mal in meiner Tätigkeit vor ein paar Jahren mit einem Vater zu tun gehabt, der hat sein Kind immer dann gelobt, wenn es an der PlayStation mal gewonnen hat. Und das war furchtbar. Weil wenn der junge Mann eine 3 geschrieben hat in der Schule und das war ziemlich gut für ihn, dann gab es kein Lob. Und wenn er mal was gebastelt hat oder gebaut hat und nach Hause mitgebracht hat, dann hat es den Vater gar nicht interessiert. Und wisst ihr was? Der Junge lief so durch die Gegend mit gesenktem Kopf. Weil ob man auf der PlayStation gut ist oder nicht, das ist egal. Aber nur dafür wurde er gelobt. Liebe Eltern, ich will euch heute Morgen fragen, habt ihr eure Kinder heute schon ermutigt? Habt ihr sie gelobt? Habt ihnen gesagt, dass ihr sie lieb habt? Es geht nicht darum, die Kinder zu verhätscheln. Die brauchen auch klare Grenzen. Das wissen wir Eltern ganz gut. Aber es ist so wichtig, dass unsere Kinder wissen, dass wir sie lieben und dass wir bedingungslos zu ihnen stehen. Und oft wissen das Kinder nicht, weil es ihnen nicht gesagt wird. Und für die Kinder geht es darum, zu glauben, dass die Eltern es gut mit ihnen meinen. Und ja, eure Eltern dürfen Entscheidungen für euch treffen. Das dürft ihr auch mal irgendwann. Beides gehört zusammen. Schon heftig, was Paulus hier verlangt. So, jetzt haben wir vielleicht in dem nächsten Punkt wieder ein bisschen mehr Klarheit. Jetzt kommt der Paulus noch mit Sklaven. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Ich frage mich, Paulus, warum sagst du nichts gegen Sklaverei? Und wieder gilt, Vorsicht. Man darf gerne auch hier ein Urteil fällen, aber nicht zu schnell. In der Gemeinde der Kolosser waren auch Sklaven dabei. Sie waren voll akzeptiert. Es gab damals tatsächlich Gemeinden, da waren Sklaven im Vorstand, die haben geleitet. Das war damals nicht normal. Denn in den meisten öffentlichen Gruppen und Veranstaltungen hatten Frauen und Kinder und Sklaven erst recht nichts verloren. Bei den Kolossern waren sie aber trotzdem dabei. Und doch ist es doch ein Skandal, dass es Sklaven überhaupt gibt. Wenn wir heute an Sklaven denken, dann haben wir vielleicht das Bild vor Augen von einem Menschen, der gezwungen wird zu einer Tätigkeit, die er nicht tun will. Die eigene Familie wohnt weit weg. Er wird vielleicht sogar noch geschlagen. Er hat gar keine Freude mehr am Leben. Ja, das ist ein Skandal. Doch Gott sei Dank hatten die meisten Sklaven in Kolosse eine deutlich bessere Stellung. Es ist gut möglich, dass einige als Gutsverwalter arbeiten. Andere waren für die Erziehung von Kindern verantwortlich und nur die wenigsten wurden wirklich unterdrückt. Meistens, nicht immer, aber meistens war damals ein Sklave einfach das, was wir heute als Arbeitnehmer oder Lohnabhängiger bezeichnen würden. Ein Festangestellter. Es gab sogar Sklaven, die hätten in die Freiheit gehen können und haben gesagt, das will ich nicht, weil ich finanziell ja abgesichert bin. Ich kriege ja mein Einkommen. Dieser Hintergrund ist wichtig. Vielleicht wäre es besser, hier zu sagen, ihr Arbeitnehmer oder Lohnabhängige. Und wenn wir das dann lesen, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so weit weg von unserer Arbeitswelt heute oder von der Schulwelt. Da sind wir auch abhängig vom Arbeitgeber oder vom Lehrer. Da fühlt man sich auch nicht immer frei. Und vielleicht würde Paulus uns heute sagen, respektiere deinen Chef und respektiere deinen Lehrer und tu deine Arbeit so gut, wie du kannst. Tu sie liebevoll und tu sie für Gott. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten. als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Das heißt vielleicht, dass du an deiner Arbeitsstelle oder an deiner Schule dein Bestes tun sollst. Aber nicht, damit nicht gemeckert wird, sondern für Gott. Als wäre er der Einzige, der dich beobachtet. Und das Schöne ist, auch hier kommt gleich wieder die andere Seite. Die Anweisung an die Herren oder Arbeitnehmer oder Lehrer. Ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Ja, wenn mein Chef gerecht ist und mich fair behandelt, dann fällt mir die Arbeit hoffentlich leichter. Beides gehört zusammen. Jeder hat seinen Teil beizutragen. Und Gott will, dass Menschen, die Macht haben, weise damit umgehen. Dass sie andere nicht unterdrücken, sondern dass sie gerecht, liebevoll und fair damit umgehen. Paulus schreibt über Männer, über Frauen, über Väter, über Mütter, über Kinder, über Arbeitgeber und über Arbeitnehmer. Und für ihn ist völlig klar, wenn Menschen an Gott glauben, dann ändert sich in jeder Beziehung des Lebens etwas. Glaube spielt nicht nur am Sonntag im Gottesdienst statt, sondern an jedem Tag, in jeder Situation. Und der Glaube an Gott will bewirken, dass wir in versöhnter Gemeinschaft mit anderen Menschen leben. Und vielleicht kann man den Text deshalb so zusammenfassen. Versöhnte Gemeinschaft beginnt damit, dass sich einer dem anderen unterordnet. Das ist meine Ansage. Freiwillig. Aus Liebe. Dass der Ehemann seiner Frau dient und die Frau ihrem Mann. Dass die Eltern sich ihren Kindern unterordnen und die Kinder ihren Eltern. Dass der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer liebevoll behandelt. Und umgekehrt gilt das Gleiche. Versöhnte Gemeinschaft beginnt damit, dass sich einer dem anderen freiwillig unterordnet. Nicht, weil das muss, sondern weil Gott sein Herz verändert. Das ist so schwer, aber das ist der Weg von Jesus. Und wo das passiert, da wird ein Stück Himmel sichtbar. Ich darf die Maria Pulkinen nach vorne bitten. Sie hat auch einen großen Teil des biblischen Unterrichts mitgestaltet und sie wird uns ein paar Beispiele erzählen, wie das im Alltag aussehen kann. Bitte.
Magst du das Mikro nehmen? Oder? Ist gut, okay, ich nehme das hier. Wenn's an ist. Geht es? Ja. Danke, Samuel. Ich finde, du hast einen schwierigen Text echt einfach runtergebrochen und ins Leben übersetzt. Und das finde ich mega spannend, da wo die Bibel im Leben wirklich anfängt zu wirken oder wo wirklich, biblische Wahrheit im Leben sichtbar wird. Und mir sind drei Beispiele eingefallen aus meinem Umfeld, die ich mit euch teilen möchte, wo ich so versöhnte Gemeinschaft erlebt habe oder vielleicht auch, wo versöhnte Gemeinschaft entstehen muss oder wachsen darf. Auf einer meiner ersten Indienreisen habe ich ein Ehepaar kennengelernt, wo ich erlebt habe, was es heißt, versöhnte Gemeinschaft in Ehe zu leben, was es heißt, sich einander unterzuordnen. Gut, die indische Kultur ist sicher noch ein bisschen anders als die deutsche Kultur. Da ist es vielleicht üblicher, dass die Frau nicht den Ton angibt. Aber trotzdem war das so ein harmonisches Miteinander. Es war ganz klar, dass der Mann, der war der Leiter von so einem Krankenhaus, er war sozusagen das Oberhaupt der Familie, der hat die letzten Entscheidungen getroffen, der hatte das Sagen über ja alles, was im Endeffekt entschieden wurde. Aber die Frau war deswegen nicht unterdrückt oder hatte nichts zu sagen. Im Gegenteil, er hat sich immer darum bemüht, um ihre Meinung zu fragen. Er hat ihren Rat gesucht. Er hat es immer einbezogen in seine Entscheidung, was sie auch dazu zu sagen hatte. Und ich finde, die beiden haben zusammen wirklich so das vorgelebt, was Paulus hier sagt. Der Mann hat entschieden und der hat die Verantwortung übernommen, aber die Frau war bereit, auch sich einzubringen und Ratschlag zu geben. Und wie wir Frauen manchmal so können, hat sie das vielleicht auch manchmal ihre Idee durchsetzen können. So. Und trotzdem war das einander respektieren, einander miteinander ja, im Gespräch bleiben und sehr, sehr ja, vorbildhaft das zu leben. So. Das hat mich echt schwer beeindruckt. Ein zweites Beispiel aus meinem Leben ist, ich habe viel mit Jugendlichen zu tun. Im Moment begleite ich 4 Jugendliche, die nach dem Abi ein Auslandsjahr machen.
Und ich habe für diese Jugendlichen wirklich das Beste im Sinn. Ich möchte sehen, dass sie wachsen, dass sie gedeihen, dass sie sich entfalten, dass sie ihre Gaben entwickeln können, dass sie wirklich zu reifen, jungen Menschen heranwachsen. Aber ich weiß auch, dass ich ihnen gerade deshalb nicht alles erlauben kann. Ich kann nicht mit ihnen zum Beispiel nach Indien fliegen und sagen, so macht, was ihr wollt, sondern ich muss Grenzen setzen und ich muss sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, weil was auch immer die Konsequenzen sind. Und auch da ist es notwendig, dass sie das akzeptieren, dass sie sagen, ja, okay, wir vertrauen dir, wir wissen, dass du das Beste für uns im Sinn hast und deswegen wollen wir das auch annehmen, was du uns zu sagen hast. Bringt mich aber natürlich in die Verantwortung, wirklich auch das Beste für meine Jugendliche zu wollen und dann auch tatsächlich dementsprechend Entscheidungen zu treffen, was kann ich ihnen zumuten oder was nicht, finde ich auch nicht leicht, aber ich versuche es und gebe mein Bestes. Ein letzter Punkt, wo ich merke, dass es manchmal nicht so leicht ist, sich selber unterzuordnen, ist, wenn ich an meine Chefin denke. So dieser letzte Punkt, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, man ist vielleicht persönlicher Ebene, versteht man sich super, aber wenn es um die Arbeit geht, ist man unterschiedlicher Meinung. Und das passiert mir öfter. Und dann merke ich so, wie es innerlich in mir brodelt und ich denke so, eigentlich würde ich das gerne anders machen. Eigentlich möchte ich jetzt nicht ihren Weg gehen, sondern ich möchte vielleicht meinen Weg gehen. Und da ist es für mich die Entscheidung, wie gehe ich mit so einer Situation um? Will ich mich unterordnen? Kann ich mich unterordnen? Oder werde ich irgendwie diesen Groll mit mir mittragen und immer irgendwie dran denken und sagen, ja, ich hätte es eigentlich besser gewusst, ich hätte es irgendwie schöner machen können oder ich hätte was auch immer. Für mich ist da die Herausforderung zu sagen, nein, ich will mich dafür entscheiden, den Jesusweg zu gehen und zu sagen, okay, ich gebe ihr Recht und sie darf ihre Entscheidung treffen. Heißt ja nicht, dass meine Meinung nicht unwichtig wird oder dass sie nicht wichtig ist, sondern im Gegenteil, ist genauso wichtig. Aber da ist es für mich wichtig, wie gehe ich mit dieser Situation um. Und ich habe da in dem Punkt gedacht, versöhnte Gemeinschaft heißt nicht, dass alles perfekt ist. Das heißt nicht, dass wenn ich mich unterordne, dann alles sich in Luft auflöst und ich nie wieder Streit habe oder nie wieder Konflikte habe. Aber versöhnte Gemeinschaft heißt, dass ich bereit bin, daran zu arbeiten und auf dem Weg bin. Und dass ich auch zum Beispiel mit meiner Chefin versuche, Kompromisse zu finden, Konflikte zu lösen, im Gespräch zu bleiben und damit versöhnte Gemeinschaft zu leben.
Danke, Maria. Ja, das ist so schwer, das zu leben, was Paulus hier schreibt. In unserem Leben, da gibt es schwierige Tage und es gibt gute Tage. Vielleicht ist heute ja so ein guter Tag für euch BUler und für eure Gäste. Aber morgen kann es schon wieder anders aussehen. Und gerade dann dürfen wir uns daran erinnern, dass Jesus möchte, dass wir uns freiwillig unterordnen. Am Schluss des Theaterstücks, da hat einer von euch BUlern sehr schön auf den Punkt gebracht, hat Jesus nicht gesagt, dass wir uns gegenseitig in Liebe begegnen sollen? Was bringt es denn, wenn wir tausende Personen und Namen aus der Bibel kennen, aber das Wichtigste vergessen? Genau darum geht's, dass wir den anderen lieben mit Gottes Liebe. Aber aus eigener Kraft können wir das nicht. Und deshalb bin ich mir sicher, dass wir immer wieder ein Gebet brauchen. Ein Gebet, das lautet, Gott, hilf mir, andere so zu lieben, wie du es dir vorstellst. Gib mir die Kraft, den anderen so anzunehmen, wie es deinem Willen entspricht. Hilf mir, meine Kinder, meine Eltern, meinen Chef zu lieben. Und wenn Gott uns diese Liebe schenkt, dann kann unser Leben aufregend werden. Ich bete. Danke Gott für diesen wunderbaren Tag heute. Danke für die Teenager aus dem biblischen Unterricht, dass du sie einzigartig geschaffen hast. Und danke für die liebevolle Gemeinschaft, die wir im letzten halben Jahr erleben durften. Ich glaube, dass du uns da ganz reich beschenkt hast. Und hilf uns im Alltag, andere Menschen anzunehmen, anderen Menschen zu dienen, so wie du es getan hast. Und wir können es nicht aus eigener Kraft. Deshalb gib du uns die Kraft dazu. Und lass uns auch das andere erfahren, dass andere Menschen auch uns annehmen, dass andere Menschen auch uns dienen. Amen.